Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weirer, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als ich diesen Podcast gestartet habe, da war es mein großes Anliegen, dass ich Ihnen als Entscheiderinnen und Macher in den Unternehmen hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum Digitalisierung in möglichst vielen Aspekten praktisch nahebringe. Und entsprechend freue ich mich, dass ich auch immer wieder Gäste habe, deren Produkte Sie wahrscheinlich kennen und die Sie wahrscheinlich persönlich, privat irgendwie alle oder fast alle schon mal benutzt haben, weil ich immer den Eindruck habe, dann ist es einfacher zu verstehen, was ist da eigentlich los und was passiert da. Und ja, ich freue mich, dass wir heute so einen Gast haben und dass wir heute auch ein Thema haben, das so einen zweiten Aspekt in dieser ganzen Themenwelt, der mich total begeistert, auch adressiert. Heute geht es um Re-Commerce, digital und nachhaltig handeln. Und das ist so toll, weil das vereint Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und die beiden Dinge haben ja eine ganz fantastische Wechselwirkung. Und der Gast, den ich dazu gewinnen konnte, dessen Produkt und Plattform viele von Ihnen schon genutzt haben. Der ist da ganz zentral in diesem Thema drin. Und ja, jetzt genug des Spannungsaufbaus. Mein heutiger Gast ist Paul Heimann. Er ist CEO von Kleinanzeigen und Head of Re-Commerce bei Adevinta. Und Kleinanzeigen kennen Sie alle. Das ist das Kleinanzeigen.de, was wir früher mal bei eBay kannten. Lieber Paul, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo Jan, freut mich total, heute bei dir sein zu können.
Ja, wir wollen heute über Re-Commerce reden, da in den ein oder anderen Hintergrund auch reinschauen. Bevor wir das tun, magst du dich mal so ein bisschen vorstellen, ein paar Worte zu deinem, wie ich finde, auch sehr spannenden Werdegang und was du und ihr bei Kleinanzeigen machst, uns kurz einführen?
Ja, super gerne. Ja, bin tatsächlich schon relativ lang im Unternehmen. Ich habe vor mittlerweile ein bisschen mehr als 12 Jahren bei Kleinanzeigen angefangen, bin aber tatsächlich so von Hause aus ganz ursprünglich mal Softwareentwickler gewesen. Also meine erste Station bei Kleinanzeigen war tatsächlich, dass wir damals 2012 war das, ja genau, das Mobile App Team aufgebaut haben. Da haben wir relativ früh entschieden, hey, die Mobile Apps sind generell ein Trend, der sehr wichtig ist. Und Kleinanzeigen hat damals relativ früh gesagt, okay, lass uns das intern aufbauen. Das ist einer unserer wichtigen Kanäle. Und das war so mein Startschuss im Unternehmen. Ich hatte damals mich sind auf Mobile Apps spezialisiert und habe dann das Team aufgebaut und das war so der Startschuss. Damals waren wir 12 Leute, also eine relativ kleine Bude und ja, dann habe ich ein paar Jahre lang viel mich auf die Mobile Apps fokussiert und dann über die Verantwortung für Technologie als Ganzes und irgendwann auch das gesamte Produkt und dann ein immer größer werdenden Einflussbereich und auch ein größer werdendes Team geleitet und dann seit 2019, genau, bin ich CEO von Kleinanzeigen und ja, das Produkt kennen ja wahrscheinlich die allermeisten Plattformen für ja hauptsächlich privaten Handel, aber eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen, für Immobilienmakler, für Autohändler und für einige Unternehmenskunden auch sehr relevant und ja, sind der Marktführer im gebrauchten Onlinehandel. Und ja, das ist ein spannendes Feld, wo wir seit vielen Jahren tätig sind und viel bewegt haben und noch viel bewegen wollen und bin froh, heute hier sein zu können und mit dir ein bisschen tiefer eintauchen zu können.
Ja, genau. Ich freue mich total. Und das, was wir ja so ein bisschen in den Fokus heute rücken wollen in dieser Folge, ist ja so dieses Thema Re-Commerce, was auch so ein Begriff ist, der habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren so ein bisschen verstärkt aufgekommen ist. Kannst du uns da so ein bisschen erklären, wie du das definieren würdest und wie du vielleicht auch, wie gehört Re-Commerce zum klassischen E-Commerce, den dann die meisten von uns auch wieder kennen?
Ja, hast recht. Also das ist erstmal so ein Begriff, den hört man immer häufiger. Ich glaube, so richtig eindeutig definiert ist er wahrscheinlich nicht. Und es ist der Versuch, würde ich sagen, der Weiterentwicklung aber auch ein bisschen, bis zum gewissen Grad, ein bisschen den Gegensatz zum klassischen E-Commerce aufzubauen, ne? Also die E-Commerce, Grand Dame, Amazon oder und Co., alle natürlich bekannt und natürlich auch von den Kunden geliebt, weil eben hocheffizient, schnell, sehr bequem, ne? Und die Dinge liegen dann am nächsten Morgen irgendwie vor der Tür. Also da hat man natürlich Standards gesetzt, die ja, die einfach beeindruckend sind und die natürlich auch Kundenwünsche erfüllen. Aber das kommt natürlich auch mit einem gewissen, ich sag mal, Fußabdruck, über den sich viele in der Gesellschaft auch mehr und mehr klar werden. Ne? Also alles immer sofort in bester Qualität morgen vor der Tür liegen zu haben, ist eben auch ein Wunsch, der nicht unbedingt ressourcenschonend ist, ja. Und der Re-Commerce ist, ja, bis zum gewissen Grad so ein Gegenmodell, ja. Also auf eine smartere und ressourcenschonendere Art und Weise Ähnliches eigentlich abbilden zu können, ne. So ein bisschen mit ein paar, sag ich mal, Grundfragen, ne. Also das, was ich als Kunde jetzt irgendwie gerne möglichst schnell hätte, vielleicht gibt's das schon, ja, und vielleicht gibt's das auch schon in meiner Nähe. Ne? Also muss das neu produziert werden und muss das über die Weltmeere geschickt werden, um dann jetzt morgen oder übermorgen oder nächste Woche bei mir vor der Tür liegen zu können? Oder ist die Lösung vielleicht viel näher und viel ressourcenschonender hier irgendwo um die Ecke? Und das ist so ein bisschen das, was man ganz abstrakt unter Re-Commerce subsumieren kann, aber natürlich, was da auch mit drin steckt und deshalb die Namensähnlichkeit zum E-Commerce ist, die Kundenbedürfnisse und Wünsche sind natürlich trotzdem da. Ne? Also insofern ist auch die Aufgabe, die wir haben, dieses Modell des Re-Commerce, was wir für das, sag ich mal, bessere Modell halten, dennoch bequemer und komfortabler zu machen. Ne? Wir wollen eben uns schon auch mit dem E-Commerce messen. Ja? Und es ist eben unheimlich bequem und es funktioniert unheimlich gut und es ist extrem gut durchoptimiert. Und insofern ist unser Anspruch eben ein, ich sage mal, ökologisch besseres Modell zu entwickeln, das aber den Kundenwünschen trotzdem gerecht werden kann. Mhm. Und das würde ich sagen, ist so die, für mich so die Quintessenz und die Abgrenzung zwischen den beiden Modellen.
Und das finde ich, das ist für mich an dem im Ganzen auch ehrlicherweise das, was ich so faszinierend bin, wo ich auch selber merke, ich habe mein Käuferverhalten in den letzten 1-2 Jahren angepasst in diese Richtung, ja, auch öfter zu gucken, was gibt es denn noch, aber irgendwie aus Bequemlichkeit dann doch auch nicht immer, ja, manchmal ist es dann einfacher, was Neues zu bestellen. Ja. Jetzt hast du aber auch viel über Trends und was Kunden wollen, auch in diesem Kauferlebnis erwähnt, und da bist du ja 2012, hast du gesagt, bist du als Entwickler eingestiegen, bist doch irgendwie ein Urgestein in diesem Themenbereich. Wenn wir da vielleicht jetzt mal gar nicht nur Re-Commerce, sondern einfach im Bereich E-Commerce anschauen, ja, Onlinehandel 2024, ja, wir sind durch die Hälfte des Jahres durch 2025. Was sind da so die Trends und was ist auch anders als so dieser ganz klassische E-Commerce inzwischen? Mhm. Wenn man das, ich weiß noch, ich habe meine erste CD online irgendwie 2001, glaube ich, bei Amazon bestellt. Also ich habe davor auch schon online bestellt, weil mein Amazon-Konto war irgendwie von 2001, ja, so. Und das war ja natürlich noch eine ganz andere Welt. Was sind so die großen Themen, die so den Online-Handel im Moment beschäftigen, wo der sich vielleicht auch weiterentwickelt hat?
Ich würde mal mit zwei Sachen anfangen, die ziemlich nah bei uns sind. Und das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt Trends, teilweise schon, aber es sind auch einfach globale Veränderungen, die Modelle beeinflussen. Wir haben eigentlich so im Wesentlichen so zwei ganz große Makrothemen, die uns beeinflussen. Das eine habe ich eben schon so ein bisschen angerissen. Das eine ist das Bewusstsein in der Gesellschaft, dass die Art und Weise, wie wir vielleicht die letzten 100 Jahre gelebt haben, nicht unbedingt der richtige Weg ist für die nächsten 100 Jahre. Ne? Ich glaube, das ist vielen über die letzten Jahre und nicht erst seit Fridays for Future und anderen Bewegungen, glaube ich, schon klar geworden. Ne? Und da gibt es einfach ein viel klareres und weitreichenderes Bewusstsein einfach insgesamt in der Gesellschaft. So, das ist das eine, was uns natürlich auch hilft, weil wir dafür eine Lösung anbieten, eben sein Konsumverhalten in eine Richtung zu bewegen, die am Ende einen besseren ökologischen Fußabdruck mit sich bringt. So, das ist das eine. Das andere, und das ist vielleicht ein bisschen noch etwas, auch nicht neu, aber das ist so das Thema aus den letzten, sage ich mal, 3 Jahren, dass natürlich auch die ökologische Situation für viele Menschen sich verändert hat, ne? Also wir sind durch eine Phase gegangen mit hoher Inflation und wir gehen durch eine Phase mit niedrigerem Wirtschaftswachstum und das Portemonnaie ist ein bisschen dünner bei vielen, gerade bei Familien. Und ne, das ist das andere, dass Leute sich auch umschauen nach Lösungen, die eben einfach kostengünstiger sind. Und wenn man die zwei Sachen, sage ich mal, addiert, ja, also ich möchte Geld sparen und trotzdem das Richtige tun für den Planeten, in Anführungszeichen, dann komme ich eben bei Recommerce am Ende raus, ja, weil das Interessante ist, in allermeisten Fällen sind die Artikel, die ich gebraucht kaufen kann, günstiger. Und wenn ich sie gebraucht kaufe, spare ich mir eben auch viel der Produktions- und Lieferketten. Insofern habe ich so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich würde sagen, das ist so der Makro-Kontext, der uns beeinflusst in dem Bereich.
Vielleicht da eine Sache eingreifen, also bei diesen, was ich da ganz spannend und manchmal auch so ein bisschen angewidert beobachte, ist, dass es ja sozusagen bei deinen zwei Bedürfnissen, bei diesem reinen zweiten Bedürfnis, möglichst billig und günstig die Dinge zu haben, diese Anbieter, die direkt aus China ihre Einzelpakete in Containern verschicken, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ein Unternehmen herauszuheben. Aber dieser Trend zu extrem niedriger Qualität, der ist ja schon leider auch da. Und das ist ja, glaube ich, genau, da seid ihr ja, glaube ich, genau so eine Gegenbewegung. Und da ist auch, glaube ich, dieser Recommerce-Gedanke ja genau der Gegenbewegungsgedanke, zu sagen, ja, ich kann mir vielleicht kein iPhone 15 Pro leisten, aber ich muss jetzt auch nicht irgendwie billig Schrott kaufen, sondern ich finde was Vernünftiges, was vielleicht schon ein Jahr alt ist oder zwei.
Absolut, ja. Ja, und ich glaube, man kann die Unternehmen nennen, ne? Das sind Temu, Shein, AliExpress und so weiter, die ja alle auf einem ähnlichen Modell eigentlich direkt aus dem Herstellungsland an Endverbraucher verschicken. Ich glaube, die wichtigen Punkte hast du eigentlich schon genannt, ne? Also das eine ist natürlich, dass das auch ziemlich weit weg ist von ökologisch clever. Ne, also es ist eben mit einem enormen Zuwachs an Frachtverkehr und vor allen Dingen Luftfrachtverkehr verbunden. Ne, da gibt es ja Statistiken dazu, dass es komplett explodiert in den Jahren und dazu tragen diese Unternehmen auch zu einem Großteil bei. Und genau das andere Element, was du auch schon gesagt hast, ist, dass es eben Qualitäts- und auch Produktsicherheitsbedenken gibt an ganz vielen Stellen. Ne? Also wenn ich das aus China direkt schicke und das eben keinerlei Prüfungen durchläuft, dann ist das eben auch an ganz vielen Stellen nicht das, was, ne? Da fehlen dann oft auch Zertifizierungen, die eigentlich für die EU notwendig wären und. Da brauchen wir jetzt nicht alles platt zu treten. Aber das sind die eklatanten Nachteile. Und trotzdem ist es natürlich so, diese Unternehmen und jetzt gerade Temu in den letzten Monaten geben natürlich unheimlich viel Geld aus, um sich in den Markt, ne, ich weiß nicht, wenn du jetzt die Fußball-EM verfolgt hast, ne, wo AliExpress wahnsinnig präsent ist und generell auch einige andere große chinesische Unternehmen, die da mit wahnsinnig viel Geld eben da Präsenz erzeugen. Und das ist auf jeden Fall ein Trend, der besorgniserregend ist, weil er eben weder gut ist für die Umwelt und den Planeten und natürlich auch fragwürdig ist, was den Einfluss auf auf die Gesamtwirtschaft auch in der Europäischen Union bedeutet. Ja. Und genau, da versuchen wir natürlich ein Gegenpol zu sein, wo es eben nicht nur sau günstig ist, sondern eben auch noch ökologisch eine bessere Alternative zu bieten, als eben direkt aus China zu liefern. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad muss man da aber auch sagen, dass da auch der Gesetzgeber gefordert ist, sich zu überlegen, ob das, was da passiert, und am Ende geht es da ja viel um Verzollungsgrenzen, also ab welchem Warenwert müssen eigentlich Pakete verzollt werden, und da versucht man eben immer darunter zu bleiben, sodass das im Prinzip, ist ja alles, sage ich mal, hinreichend bekannt, und ich bin froh auch zu sehen, dass sich innerhalb der EU da im Moment doch auch einiger Widerstand regt, ob das so clever ist, wie das im Moment auch vom Gesetzgeber her gelöst ist. Da bewegt sich zum Glück ein bisschen was und das halte ich auch für richtig.
Ja, es ist ja Wahnsinn. Ich habe einen Kunden, der relativ viel Containerfracht aus Asien rüberbringen muss, und der sagt, er kriegt keine Container mehr, weil die alle voll sind mit irgendwelchen Temu-Kram. Das ist schon Wahnsinn. Aber lass uns das Thema mal beiseite lassen. Gibt es technologisch irgendeinen Trend, wo du sagst, das gab ja den Wandel, als du gesagt hast, 2012 irgendwie dann Mobile Apps. Ich glaube, das ist ja so genau die Zeit gewesen, wo aufgrund der dann sich verbreitenden Smartphones auch einmal mal angefangen hat, online die Einkäufe übers Handy zu machen. Gibt es da was Vergleichbares, wo du sagst, irgendwie da verändert sich irgendwie das Such- oder Einkaufsverhalten und oder die User Experience im Bereich E-Commerce im Moment dramatisch? Oder ja, wir da eher so graduell unterwegs?
Nein, ich meine, Mobile ist natürlich immer noch ein großes Thema. Also tatsächlich, ich glaube, das darf man gar nicht, ne? Wir sehen immer noch Bewegungen von unserem Desktop-Traffic in den Mobile-Traffic. Insofern, okay. Mobile ist da, Mobile ist the new Standard und da investieren wir unheimlich viel Zeit rein. Und ich glaube, das Buzzword, was man natürlich kaum auslassen kann, wenn man über solche Fragen diskutiert, ist natürlich AI und speziell KI und oder ob es jetzt Generative AI ist oder was auch immer. Ne? Also im Prinzip einfach, es gibt immer mehr wahnsinnig spannende technische Lösungen, die immer günstiger und zugänglicher werden. Und da sind natürlich viele Sachen auch für uns total relevant. Also die Beispiele, die für uns relevant sind, sind so an 3-4 Stellen. Das eine ist natürlich Relevanz erzeugen. Ne? Also wir wollen natürlich von der Intention des Kunden, ich möchte was verkaufen oder ich möchte was kaufen zu, ich habe es gekauft oder ich habe es verkauft, das soll möglichst schnell gehen. Und da spielt Relevanz eben eine wahnsinnig große Rolle. Ne? Also, dass wir da smart Lücken auffüllen, dass wir Leuten helfen, Dinge erfolgreich zu verkaufen. Da spielt natürlich Generative AI eine große Rolle im Sinne von, wie sieht eigentlich eine gute Anzeige aus? Ja. Wie ist die eigentlich beschrieben? Was hat die für Inhalte? Was fehlen vielleicht auch für Inhalte, da Tipps zu geben und Hilfestellungen zu geben? Womit wir jetzt keine gute Erfahrung gemacht haben, ist einfach AI irgendwie alles einfach schreiben zu lassen, sondern du brauchst schon, ich sag mal, Human Interaction.
Spannend, ja.
Und kannst AI am Ende nutzen, um das abzurunden, aber sich da als Mensch komplett von frei zu machen, von einem zumindest ein bisschen Arbeit, das haben wir bis jetzt noch nicht beweisen können. Aber das ist ein großes Thema. Und das andere Thema, was für uns ein riesen Block ist, wo wir reingucken, ist, wie können wir KI auch nutzen, um den Marktplatz sicherer zu machen. Also wir haben natürlich unheimlich viel Traffic und das trifft das und alle, die viele Eyeballs haben, die ziehen natürlich auch organisierte Kriminalität an und davon sind wir leider auch nicht befreit. Und das ist ein großes Thema, wo wir auch reinschauen, ne, wie können wir Technik nutzen, um Betrug besser zu erkennen.
Ja, spannend. Ich finde das spannend, was du gesagt hast bei der Generative AI, dass die eine Unterstützung für den Menschen ist, weil das in vielen Branchen beobachte ich, dass in vielen der letzten Folgen kam das immer wieder hoch, dass das eben die generative AI Dinge besser und schneller und effizienter macht, aber eben den Menschen nicht aus dem Spiel rausnimmt. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, ja, wenn ich irgendwie der Gen AI die Anzeige komplett übergebe, kommt halt wahrscheinlich dann in 5 von 10 Fällen doch Schmarrn raus, ja. Und das Security-Thema, das ist ja ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, da rüsten halt beide Seiten auf.
Ja, unbedingt. Ne?
Das ist das Problem.
Und ich meine, absolut. Ne? Und das ist gerade wenn es jetzt um die Vermeidung oder Verhinderung von Betrug geht, da machen natürlich auch Kriminelle, die freuen sich natürlich, dass es ChatGPT gibt, weil sie viel plausiblere, bessere Texte schreiben können. Ne? Also was wir da teilweise sehen, ist, dass wirklich im Ausland organisierte Banden sitzen. Und mal teilweise liest du dann Nachrichten, wo dir klar wird, dass das nicht ganz sauber sein kann. Und das kannst du natürlich mit Gen AI besser lösen. Ne? Und insofern müssen wir auf AI auch mit AI reagieren. Ja. Das ist in einem gewissen Grad. Und das ist dieses ewige Katz-und-Maus-Spiel.
Ja, ja. Ja, wäre wahrscheinlich spannend für eine eigene Folge Sicherheit im Bereich E-Commerce, aber
Das nächste Mal,
genau. Eine Sache, in die ich gerne noch mit dir reingucken möchte, weil ich die unglaublich spannend an eurem Geschäftsmodell ist so diese Thematik, dass ihr ja de facto eine Plattform seid, dass ihr eigentlich in so einer klassischen Plattformökonomie die Plattform darstellt, auf der ganz verschiedene Spiele auch zusammen können, wenn du da so ein bisschen erläutern könntest, wie du drüber nachdenkst und vielleicht auch, was das ja gerade für so ein mittelständisches Unternehmen bedeuten kann, mit einer Plattform zu nutzen, welche Vorteile das bringt, weil ich vielleicht auch nicht alles selber machen muss und was das für Möglichkeiten macht. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, weil ich glaube, das ist was, da haben wir in Deutschland einfach immer noch viel zu viele, die sich dahinter verstecken. Ich muss alles selber machen und die nicht genügend auf Plattformen setzen.
Ja, absolut. Also ja, ein paar Gedanken dazu. Sag mir, wo du noch vielleicht auch tiefer rein willst. Also ich glaube, das Allerwichtigste unser Selbstverständnis ist erstmal so das Selbstverständnis eines Marktplatzes. Wir sind eine Plattform, wir sind Enabler und wir helfen dabei zu handeln. Ne? Auch in Abgrenzung vielleicht zu Amazon und anderen. Das ist das, was wir sind und mehr wollen wir auch nicht sein. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz wichtige Grundfeststellung, die für uns als Selbstverständnis extrem wichtig ist. Dann, wenn man über Kleinanzeigen spricht und auf Kleinanzeigen schaut, dann ist es natürlich primär erstmal der Handel zwischen dir und mir mit gebrauchten Waren, alles, was man so ne, vom Auto, aber auch ne, alle möglichen Alltagsgegenstände, Kinderwagen, Sofa, Handy und Co.
Und die Konzerttickets, die ich immer brauche, ich kaufe und verkaufe.
Sehr gut. Ja, genau. Ne? Also es ist sehr, super breit aufgestellt und du kannst dir bei uns eben auch ein Haus kaufen, wenn du möchtest. Ja. Und das ist vielleicht auch interessant. Kleinanzeigen, ne? Also ich kann dir jetzt gerade aktuell nicht sagen, was der teuerste Artikel auf der Plattform ist, aber es gibt Häuser für ein paar Millionen. Irgendwann hatten wir mal das grüne Segelschiff aus der Bags-Werbung, was bei uns verkauft wurde. Cool. Also es ist super breit aufgestellt. Ja. Ne? Also das ist auch was viele Leute so im Kopf haben. Es ist so der Flohmarkt für Kleinkram, aber es ist tatsächlich super breit aufgestellt. Sind so Sachen jetzt gerade, das letzte Ding war, es gab auf der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor, da gab es einen Tor und das wurde gerade bei uns verkauft. Also falls du noch ein Fußballtor brauchst, dein Garten oder so, ne? Also ein gigantisches Ding, eine Übergröße könnte sich vielleicht.
Nee, aber dann müsste die Reihenfolge sein, erstmal das große Haus kaufen und dann kann ich das Tor reinstellen, oder?
Genau, und dann das Backstage-Schiff in den Hafen. Genau, also ne, wir sind eine super diverse Plattform. Ich glaube, das ist der Punkt und wir sind eben eine Plattform, sind ein Marktplatz und wir treten mit den Menschen, die bei uns Handel betreiben, nicht in Konkurrenz. Und wir sind erstmal für vieles oder fast alles eine Anlaufstelle. So, das ist mal so das Grundmanifest. Und wir arbeiten mit super vielen auch kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen, weil natürlich in unserem Warenkatalog wunderbar viele Dinge, die kleine mittelständische Unternehmen herstellen oder verkaufen, hervorragend reinpassen. Und unser Anspruch an der Stelle ist eben, eine recht einfache Lösung zu sein. Ja, also man muss jetzt nicht irgendwie der E-Commerce-Profi sein, der oder die irgendwie jahrzehntelang irgendwie Performance-Marketing studiert hat und sich mit allem auskennt und alle Tools hat, sondern was wir erlebt haben, und das war vor allen Dingen was wir auch zu der Corona-Zeit ganz massiv erlebt haben, ist, dass eben kleine mittelständische Unternehmen wenig digitalisiert sind, da eine gewisse Scheu ist oder vielleicht ein bisschen fehlende Erfahrung auch da ist. Und da haben wir uns dazu entschieden, einfach eine ganz einfache Lösung zu bilden, um Leute online zu bringen, ja, ohne gigantisches Vorwissen, auch zu einem super niedrigen Kostenpunkt. Wenn man da einsteigen will, dann ist das innerhalb von 10 Minuten getan und dann kann man loslegen und gucken. Ja. Und da haben wir wahnsinnig viele Erfolgsgeschichten in den letzten Jahren gemeinsam mit unseren Kunden geschrieben, wo Leute innerhalb kürzester Zeit eigentlich ein vollkommen digitales Geschäft geworden sind. Ja, also die mussten zu Corona-Zeiten in den Einkaufsstraßen irgendwie die Läden dicht machen und innerhalb von einem Monat hatten sie ein florierendes Online-Geschäft und hätten im Nachhinein nie gedacht, dass das so leicht sein kann. Ja, und das ist so der andere Anspruch, den wir haben. Die Plattform, die wir haben und die ganzen, wie sagen wir zum Beispiel, die Eyeballs. Ja, also es sind viele Leute auf Kleinanzeigen ohnehin schon da und dann eben auch relevante Waren anzubieten von unseren Geschäftskunden macht einfach total viel Sinn und funktioniert gut und das freut uns, ja.
Funktioniert bei Geschäftskunden auch der Re-Commerce-Gedanke? Also gibt es da sowas wie ein Secondary Market auch?
Ja, ich meine, es ist total interessant, weil es auch da wieder so diese Diversität so drin steckt. Ne? Also wir sind jetzt nicht unbedingt der richtige Partner, wenn ich jetzt, Mediamarkt Saturn bin und ich möchte Hunderttausende von neuen Handys in allen Farben und Speichergrößen und weiß nicht, was irgendwie auf Kleinanzeigen haben. Aber auch da tut sich ja unheimlich viel. Ne? Also wir haben super viele, die mit B-Waren oder Rückläufern arbeiten. Wir haben aber auch ganz viele, die Einzelstücke herstellen. Also wenn ich jetzt eine Manufaktur bin und ich baue Fahrräder, dann sind die natürlich neu, aber die sind hier um die Ecke irgendwo entstanden und zusammengeschweißt worden und passen hervorragend so in den Angebotskatalog, den Kleinanzeigen hat. Ne? Also auch da gibt es ja mittlerweile viele Geschäftsmodelle, viel Refurbishment, wo Elektronik repariert wird und neu wieder verkauft wird mit Garantien und so weiter.
Ja.
Und gerade in dem Segment haben wir eben super viele Kunden, die sehr erfolgreich sind.
Das heißt, mal ganz abgesehen davon, dass ihr eine Plattform seid, die da diesen Digitalkanal und einem großen große Anzahl von Eyeballs sozusagen die Möglichkeit mir erschließt, wenn ich ein KMU bin oder ein Mittelständler, ist das im direkten engen Sinne Recommerce oder zumindest nachhaltige Produkte haben dann eine gute Chance natürlich auf so einer Plattform und ihr als Marktplatz und Plattform bietet eben die Breite an, die ich sonst nicht habe. Ja, so würde ich das jetzt ein bisschen zusammenfassen.
Absolut, ja, genau.
Ja, du, super spannend. Paul, wir müssen im Sinne der Länge dieses Formates demnächst so ein bisschen die Kurve bekommen. Wenn du so ein bisschen drüber reflektierst, was wir heute diskutiert haben. Ja, wir haben es ja so ein bisschen auch unter dem Dach des Recommerce digital nachhaltig handeln gestellt. Was sind, wenn du so an die Zielgruppe dieses Podcasts denkst, also Entscheider, Führungskräfte, CDOs in Deutschland, was sind so drei Sachen, wo du sagst, das kann man sich merken zum Thema Recommerce, E-Commerce, Nachhaltigkeit?
Ja, ich versuche mal mit drei Sachen. Vielleicht wären es auch vier. Also ich glaube,
ist okay.
Ne, also ich glaube, in meiner Welt E-Commerce wird zu Recommerce. Ne, und auch die Großen aus dem E-Commerce-Bereich haben ja erkannt, dass es da einen Trend gibt und wollen da mitmischen. Wir sind der, ne, wir haben, ich sage immer, wir haben Recommerce gemacht, bevor es cool war. Ne, und wir haben schon an das Modell geglaubt, 2012, als wir mit 12 Leuten da irgendwie an einem Schreibtisch saßen und sind dabei geblieben. Insofern, ich glaube, das ist das eine. Da bewegt sich gerade unheimlich viel und es ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, was da passiert und welchen Teil man da auch selber einnehmen will und beitragen kann. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, da entwickelt sich nicht nur gerade eine Industrie, sondern die entwickelt sich eben auf dem Rücken von sich ändernden und weiterentwickelnden Kundenbedürfnissen und einem Kundenverständnis, was sich entwickelt. Also das ganze Thema, die Makroökonomie hat sich verändert, Leute müssen ein bisschen mehr aufs Geld schauen. Gleichzeitig ist allen klar, wir müssen anfangen, anders zu handeln, als wir das die letzten 100 Jahre gemacht haben. Das gibt dem ganzen E-Commerce wird zu Recommerce-Trend nochmal einen ordentlichen Aufschwung. Und ich glaube, das Letzte ist vielleicht, wir sind eine Plattform und es gibt auch noch andere Plattformen und es ist noch viel Platz da. Ne? Also und der Einstieg ist leicht. Ja? Also ich glaube, die Hürde, die man da nehmen muss, die sind extrem klein. E-Mail-Adresse, Passwort vergeben, ein paar Details zum eigenen Geschäft angeben und los geht's. Also der Weg, an dem zu partizipieren, ist ein relativ einfacher. Und da würde ich alle einladen, die es noch nicht versucht haben, es auszuprobieren. Ich glaube, es lohnt sich da Teil dieser Bewegung zu werden.
Und ich glaube, das Letzte, was du sagst, das ist ja mein Mantra seit vielen, vielen Jahren bei diesen Digitalthemen. Alle haben Angst, alle wollen es nicht machen, aber leg doch einfach mal los. Einfach mal machen und dann gibt es so wahnsinnig schöne Potenziale.
Absolut, ja. Und abschalten kann ich es immer noch. Ne?
Also, genau, das Risiko ist ja auch klein.
Ich muss mich nicht auf irgendwie einen 10-Jahres-Vertrag einlassen oder sowas, sondern probiert es aus und wenn es nicht klappt, dann eben halt nicht. Ja. Und es gibt auch noch ein paar andere Player in dem Markt, dann versucht man es vielleicht woanders. Ja. Also, aber nichts machen ist keine Lösung.
Ja. Du, super. Hast du zum Schluss in der beliebten Kategorie was zum Weiterlesen oder Weiterhören noch eine Empfehlung oder einen Tipp für ein Buch oder einen Podcast oder einen Blog, wo man sich ein bisschen weiter im Digitalbereich nochmal auseinandersetzen kann mit Themen?
Eine ganze Palette hätte ich jetzt. Also ich glaube, eine Sache, die ich immer hörenswert finde, ist, ich weiß nicht, ob du Alexander Graf kennst, der hat einen Podcast, der heißt Kassenzone. Ein beliebter E-Commerce-Podcast, war ich auch mal irgendwann zu Gast, schon eine ganze Weile her. Das hat auch großen Spaß gemacht, mit Alex zu sprechen. Insofern, das wäre was, glaube ich, wo man unbedingt mal reinhören könnte.
Cool, kenne ich noch nicht. Werde ich reinhören und werden wir Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in die Shownotes stellen. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, Paul, herzlichen Dank für deine Einblicke, für den spannenden Ritt durch den Re-Commerce und E-Commerce, durch die Re-Commerce und E-Commerce-Welt.
Ich danke dir. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.